Rune redet, der Reality Podcast.
Was für eine spannende Woche. In Israel startet eine Waffenruhe und die ersten Geiseln kommen frei. Ja, und in den USA, da wird Donald Trump zum zweiten Mal als Präsident vereidigt. Er sieht sich als Messias, aber legt beim Schwur nicht die Hand auf die Bibel. Ist das jetzt schon so ein göttliches Zeichen? Und was war das bitte für ein Hut, den Melania da auf dem Kopf hatte? Mega! Das war auf jeden Fall ein Zeichen, ja? Ein Zeichen für, ich möchte hier nicht erkannt werden. Naja. Und das neue Jahr ist noch nicht mal 20 Tage alt und schon hat Taylor Swift bereits über 1 Milliarde Streams auf Spotify. Na, die Milliarde, die habe ich jetzt noch nicht erreicht, aber ich arbeite dran mit eurem neuen Lieblingspodcast.
Rune redet, der Reality-Podcast.
In Australien steht Alexander Zverev im Halbfinale der Australian Open. Und in Hamburg darf Alice Weidel nicht im Hotel Louis C. Jacob übernachten. Oh. Ja, apropos, Frau Weidel oder Biedel oder wie auch immer Elon Musk sie in ihrem Gespräch, naja, oder vielmehr so Gestotter, bei X, vormals Twitter, das wollte ich schon immer mal sagen, genannt wurde. Ja, die dreht ja ganz schön auf in den Reden momentan, ne? Da in Riesa beim Parteitag hat sie sich mega über Schilder gefreut mit der Aufschrift Alice für Deutschland. Mein Geschichtsunterricht ist zwar lange her, aber irgendwie habe ich noch im Gedächtnis, dass es in Deutschland die ein oder andere verbotene Nazi-Parole gibt. Und eine davon hört sich irgendwie ganz ähnlich an. Die war früher auf den Dolchen der SA, also der Sturmabteilung, eingraviert. Sturmabteilung SA, ne? Paramilitärische Kampforganisation der NSDAP im Dritten Reich. Und die waren auch schon während der Weimarer Republik so eine Ordnertruppe und hatten nicht unentscheidende Rolle beim Aufstieg der Nationalsozialisten und haben eben deren Versammlungen vor gruppenpolitischer Gegner mit Gewalt abgeschirmt oder gegnerische Veranstaltungen behindert. Ja, uiuiui. Aber wisst ihr, was mich dabei total verwirrt? Der AfD läuft es total warm das Bein runter, wenn sie diese abgewandelte Nazi-Parole auf Plakate drucken darf und damit die Schlägertrupps der NSDAP feiert, also der Organisation, die pöbeln und schlagend durch die Straßen zieht. Gleichzeitig ist Frau Weidel aber entrüstet, weil sogenannte Schlägerbanden durch Hamburg laufen und Hamburg in Schutt und Asche legen wollen. Eigentlich müsste sie doch von Schlägerbanden total angetan sein. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, abgesehen davon, diese Demo, von der sie da sprach hier in Hamburg, die lief ja mit 16.000 Menschen nahezu friedlich ab. Ja, da gab es einen schwarzen Block, der eine Polizeiabsperrung durchbrechen wollte. Das war aber auch schon der einzige Aufreger bei dieser Demo. Übrigens, nach der bedingungslosen Kapitulation im Jahr 45 wurde die SA, genau wie die SS und die NSDAP, verboten und aufgelöst. Verboten und aufgelöst. Ach ja, und so Fake-Flugtickets, die wurden auch noch verteilt. Das sogenannte Abschiebeticket wurde von der AfD Karlsruhe in Briefkasten geschmissen. Nur da hat man eine kreative Wahlwerbung gefunden, sagt der AfD-Politiker Marc Bernhard. Ach Leute, ja, die AfD wärmt da den kalten, tiefbraunen Kakao der Vergangenheit auf. In den 30er Jahren gab es solche Tickets, um Juden in Angst und Schrecken zu versetzen, mit kostenlosen Fahrten nach Israel. Die NPD hat das Anfang, Mitte der 2010er Jahre auch gedruckt und verteilt. Und das wird heute als kreative Wahlkampfmaßnahme verkauft. Habt ihr sie noch alle? Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Greifswald, da hat eine Politikerin der Linken, FDP-Chef Lindner, eine Torte aus Rasierschaum ins Gesicht geworfen. Echt jetzt? Ist das die neue Debattenkultur? Ich meine, neu ist es nicht. 1991 wurde Helmut Kohl mit Eiern beworfen. Das ging in die Geschichte als Eierwurf von Halle ein. Und das ZDF-Magazin Royal hat sogar so eine Art Musical daraus gemacht. Aber das würde jetzt zu weit führen. Laut Statista wurden im Jahr 2023 insgesamt 5.316 politisch motivierte Angriffe gegen Parteirepräsentanten, Parteieinrichtungen und Wahlplakate begangen. Die meisten, über ein Drittel, gegen die Grünen. 5.316 Straftaten pro Jahr. Das sind 14,5 pro Tag. Da ist es schon wieder. Habt ihr sie noch alle? Was ist denn aus der Debattenkultur geworden? Wir leben Gott sei Dank in einem Land, in dem es die freie Meinungsäußerung gibt. Ja, Artikel 5 Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Warum kann ich denn inzwischen nicht mehr sachlich und von mir aus auch hitzig und emotional und laut debattieren? Entweder wird man gleich mit beleidigenden Hasskommentaren überzogen, die in der Regel überhaupt nichts mehr mit der Sache zu tun haben, oder es ist auch körperliche Gewalt im Spiel. Ja, kein Wunder, dass die Verdrossenheit gegenüber Politik, Parteien und politischen Akteuren immer mehr zunimmt und sich die Gesellschaft dabei immer mehr spaltet. Da trägt die Abschaffung von Faktenchecks bei Facebook und Instagram nicht unbedingt zu mehr Einigung bei. Eher im Gegenteil. Ich beobachte ja auch selbst bei mir, dass ich immer wieder rufe, habt ihr sie noch alle? Und dann frage ich mich, woran liegt das? Dann gucke ich abends die Nachrichten und merke schon, okay, ich sehe irgendeine Debatte im Bundestag und mir wird schon wieder ganz anders. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz wird interviewt und ist nicht in der Lage, seine Konzepte mit ordentlichen Worten zu beschreiben, sodass man die versteht. Fantasiesprache statt Klartext. Wie soll ich denn als Bürger sowas ernst nehmen, wenn er mir sowas hier erklärt?
Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Wumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
Was bitte ist denn ein Wumms oder ein Doppelwumms? Was soll mir das sagen? Anstatt die Menschen und ihre Probleme ernst zu nehmen, wird mit neu erfundenen Worten hantiert. Beim Wahlkampfauftakt der CDU im Sauerland am letzten Sonntag dann ein ganz ähnliches Bild. Friedrich Merz spricht im Bierzelt. Zu Ehren von Markus Söder gibt's Weißwurst, ist aber ein anderes Thema. Merz spricht vor der Sauerländer Fangemeinde und sagt, dass er oft wegen seines Klartextes kritisiert werde.
Ich werde manchmal etwas kritisiert, dass ich in der politischen Auseinandersetzung klare und deutliche Worte finde.
Ja, dann wollen wir mal hören, wie viel Klartext da so drinsteckt. Merz sprach von einem hessischen Wahlerfolg, Autoschlüsseln und hohen Rössern. Ich frage mich, was für Klartext soll das hier bitte sein?
Als Boris Rhein im Oktober 2023 wiedergewählt wurde zum Ministerpräsidenten, war er so stark mit 34%, dass er nur einen brauchte, aber zwei zur Auswahl hatte. Und dann hat er mit denen gesprochen. Die Grünen saßen auf einem ganz hohen Ross und sagten, wir sind ja dabei, wir bleiben ja ganz sicher auch dabei, brauchen wir gar nicht lange zu reden. Von wegen. Er hat mit den Sozialdemokraten gesprochen und sie glauben ja gar nicht, wie nachdenklich die alle werden, wenn man denen mal die Autoschlüssel vorhält und denen zeigt, was am nächsten Tag vielleicht passieren kann. Zu Fuß oder Dienstwagen. Ja, meine Damen und Herren, die werden dann ziemlich sinnlich und nachdenklich. So, und genau in diese Situation müssen wir die bringen, wenn wir denn schon mit einem von diesen zusammenarbeiten müssen. Und dann sagen wir denen klipp und klar, wir sagen jetzt, wohin der Kurs dieses Landes geht.
Da ist für mich viel Spielraum für Interpretation statt Klartext. Und die Interpretation, die fällt bei mir so aus, wenn man schon das Übel eingehen muss, einen Koalitionspartner zu finden, dann sagt der Herr Merz, wie sich der Koalitionspartner zu verhalten hat. Sonst gibt's keinen Dienstwagen. Entschuldigung? Also, wenn ich mich um einen Job bewerbe und mir meine potenzielle Chefin im Vorstellungsgespräch sagt, du machst hier exakt das, was ich dir vorschreibe, mitdenken gibt's hier nicht, zur Belohnung kriegst du dann auch einen Dienstwagen, dann laufe ich doch lachend weg. Da will ich doch nicht arbeiten. Aber genau das scheint das, was der Herr Merz da vom Koalitionspartner verlangt. Du verschaffst mir die Mehrheiten für alles, was ich machen will. Deine eigenen Ideen behältst du schön für dich und zur Belohnung darfst du dann mit dem Dienstwagen durch die Gegend fahren. Einer mit Verbrenner natürlich. Apropos, beim Dienstwagenprivileg ließe sich vermutlich die ein oder andere Milliarde einsparen, die man anderweitig ganz gut einsetzen könnte. Beim Thema der aktuellen Anzahl von Staatssekretären im Wirtschaftsministerium, da wird er dann deutlicher. Die Menschen, die dort arbeiten, werden herabgewürdigt, indem sie als inkompetent bezeichnet werden. Und es seien ja auch viel zu viele. Man müsse wieder Kompetenz in die Regierung holen.
Und dann Staatssekretäre in diesem Haus. 7 an der Zahl. Zur Erinnerung, Ludwig Erhard hatte einen. Und den kannte die ganze Welt. Der hieß Alfred Müller-Amack. Einer der großen Staatssekretäre unseres Landes, später Otto Schlecht. Einer, der das Gewissen, das marktwirtschaftliche Gewissen des Bundeswirtschaftsministeriums war. Dieser hat 7. Kein einziger von diesen 7 hat auch nur einen Hauch von volkswirtschaftlicher Ahnung. Alle kommen sie irgendwo aus den Nichtregierungsorganisationen und aus den Umweltverbänden. Meine Damen und Herren, auch das wird abgestellt. Wir holen wieder Fachleute in die Regierung und nicht Leute aus den Nichtregierungsorganisationen.
Wir holen wieder Fachleute in die Regierung. Okay, also die Tätigkeit als Rechtsanwalt und Aufsichtsrat bei Chemiekonzernen und US-amerikanischen Heuschrecken reicht also als Expertise, um dieses Land regieren zu können. Gut. Damit ist Herr Merz also Fachmann. Ja, wir sind gespannt, was nach 100 Tagen und am Ende der Legislaturperiode so passiert und wie viele Staatssekretäre unter einem möglichen Kanzler Merz dann da rumhocken und welche Kompetenz die mitbringen. Ich hab dich auf dem Schirm, Friedrich. Natürlich darf auch das Lieblingsthema Bürgergeld nicht fehlen. Ja, Arbeitsmarktexperte Merz referiert über den Namen. Der Begriff Bürgergeld vermittle einen falschen Eindruck. Was für einen falschen Eindruck, das bleibt völlig offen.
Dieses Bürgergeld ist die völlig falsche Entscheidung für unseren Arbeitsmarkt. Wir werden dieses Bürgergeld korrigieren. Schon der Name muss verschwinden, meine Damen und Herren. Schon der Name muss verschwinden, weil er einen völlig falschen Eindruck vermittelt.
Friedrich Merz ist vom Leben mit Bürgergeld ungefähr so weit entfernt wie die Erde vom Neptun. In dieser Rede, da spricht er immer wieder davon, dass man sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern müsse. Warum ist dann die Gruppe von irgendwas zwischen 13.000 und 14.000 sogenannten Totalverweigerern so wichtig für ihn und seine Partei? Wir können ja nochmal gemeinsam auf die Zahlen gucken. Es gibt in Deutschland ungefähr 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger. Davon sind 1,5 Millionen Kinder, die können also nicht arbeiten. 2,2 Millionen stehen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, weil sie Bürgergeld empfangen, da das Elterngeld oder ähnliche Leistungen nicht ausreichen. Dann haben wir 800.000 Menschen, die mit Bürgergeld aufstocken müssen, weil das Geld, das sie mit ihrer Arbeit verdienen, nicht ausreicht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die werden so schlecht bezahlt und müssen Bürgergeld beantragen. Ja, dann gibt es Selbstständige oder Auszubildende, die nicht genug verdienen und am Ende bleiben ungefähr 1,7 Millionen Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen würden. Ja. Und eben halt 13.000 bis 14.000, die sich dabei total verweigern. Ja, das ist total scheiße, das muss man angehen, aber das ist doch nicht das Wichtigste. Deswegen muss man da nicht immer und immer und immer wieder drauf rumreiten. Spannend wäre es doch mal von Herrn Merz zu hören, was für ein Konzept er hat für faire Bezahlung, damit diese 800.000 eben nicht mehr Bürgergeld empfangen müssen und ihr Leben durch ihre Arbeit finanzieren können. Ich höre in keiner Rede, wie man die 1,7 Millionen Menschen qualifizieren möchte, die für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aber womöglich überhaupt nicht für offene Jobs ausgebildet sind. Friedrich Merz, ja, der Mann, der neben seinen Tätigkeiten als Anwalt und Richter unter anderem in den Aufsichtsräten, Beiräten und Verwaltungsräten von der Commerzbank, dem AXA-Konzern war, BASF Antwerpen, Borussia Dortmund, die Deutsche Börse, der Flughafen Köln-Bonn, BlackRock, ja, BlackRock, eine Investmentgesellschaft mit fast 20 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2021. Bitte, lieber Herr Merz, gehen Sie doch mal in den Feldversuch. Versuchen Sie 2 Monate ausschließlich vom Bürgergeld oder wie auch immer Sie das dann nennen möchten zu leben. Verzichten Sie auf Ihr Haus, Ihr Flugzeug, Ihren Dienstwagen, Ihre Anzüge, Restaurantbesuche. Versuchen Sie in der Zeit mal in Berlin, Hamburg oder München eine Wohnung zu finden, die den Vorgaben entspricht, die Menschen in Grundsicherung oder mit Bürgergeld bekommen. Ja, und dann reden wir nochmal über Ihre Vorschläge, okay? Hoi, was für eine Wahl. Ich fand es ehrlich gesagt noch nie so schwierig wie bei dieser Wahl. Ich meine, wir wurden in den letzten Jahrzehnten echt daran gewöhnt, Gesichter zu wählen, nicht zwingend die Parteien. Gucken wir uns die Gesichter doch mal an. Friedrich Merz, ein Mann, der einer Partei mit dem Wort christlich angehört und der 1997 gegen ein Gesetz stimmte, in dem Vergewaltigung in der Ehe wie außereheliche Vergewaltigung zu behandeln ist, anstatt sie als Nötigung zu bestrafen. Die Begründung war damals, damit würde die Ehe an Wert verlieren, wenn Frauen ihren Ehemann wegen Vergewaltigung vor Gericht bringen könnten. Olaf Scholz, ein Sozialdemokrat, der sich im Zusammenhang mit einem Milliardenbetrug durch Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte an nichts erinnern kann und über Zeitenwenden und Doppelwumms spricht. Alice Weidel, eine lesbische Frau, die einer in Teilen als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Partei vorsteht, die keinen Hehl aus ihrer Homophobie macht und deren Mitglieder keinen Hehl daraus machen, dass sie homosexuellen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Neigung auch eine Gefängnisstrafe wünschen. Also zumindest der AfD-Mann bei einem Zwischenruf im Landtag von Sachsen-Anhalt. Da hat die linke Abgeordnete Henriette Quade über prekäre Sicherheitslage von Homosexuellen in Marokko, Algerien und Tunesien gesprochen. Zitat: Zweitens sind bei konkreter Betrachtung die in Rede stehenden Länder eben keineswegs sicher. Insbesondere für Homosexuelle ist die Sicherheitslage mehr als prekär. Sie ist verboten und in höchstem Maße tabuisiert. Wer Homosexualität offen auslebt, dem droht dafür eine Gefängnisstrafe. Zitat Ende. Andreas Gehlmann, Abgeordneter der AfD, fällt dabei ins Wort und ruft: Das sollten wir in Deutschland auch machen. Er möchte also seine eigene Parteivorsitzende inhaftieren lassen. Interessant. Ja, dann haben wir Sarah Wagenknecht, die Frau eines neu gegründeten Bündnisses, das zufällig so heißt wie sie selbst. Sie war schon in der SED, der PDS und bei den Linken, jetzt also in ihrem eigenen Personenkult-Parteikonglomerat oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, von der Kommunistin zur Linkskonservativen, whatever that means. Sie ist Russland zugewandt, hält die Grünen für die gefährlichste Partei in Deutschland und ist mit über 700.000 Euro ganz weit oben auf der Liste der Politikerinnen mit Nebeneinkünften. Also neben der Diät von über 11.000 Euro monatlich natürlich. Robert Habeck. Mit dem Heizungsgesetz hat er es geschafft, ganz viele Sympathiepunkte zu verspielen. Und jetzt schafft er es gerade mal wieder, nachdem er sich echt wieder vorgearbeitet hat, in letzter Minute durch merkwürdige Äußerungen zur Besteuerung von Sparvermögen das Image seiner Person zu beschädigen und sich echt angreifbar zu machen. Leute, und ihr fragt euch, warum deutsche Wahlberechtigte keinen Bock mehr auf euch haben. Ja, manche Themen sind super komplex. Die lassen sich nicht in einem Satz erklären, verstehe ich. Das ist ja aber auch nicht nur in der Politik so. Wenn ich als Projektmanager mit einem Softwareentwickler spreche, verstehe ich manchmal auch nur Bahnhof. Dann entsteht ein Dialog mit ordentlichen Fragen und Antworten. Im Zweifel einigt man sich grundsätzlich auf eine für alle verständliche Sprache und gut ist. In der Politik scheint mir das seit Jahrzehnten nicht mehr möglich zu sein. Wenn mir jemand eine geschlossene Frage stellt, dann ist die Auswahl an möglichen Antworten eingeschränkt. Ja? Das ist ja der Sinn einer geschlossenen Frage. Schnell zum Punkt kommen und nicht rumschwafeln. Auf die Frage, möchtest du heute Pizza essen? Wäre eine mögliche Antwort, ja, das klingt gut. Und vielleicht kann man noch ergänzen, aber bitte ohne Oliven und dafür mit extra viel Käse. Stellst du die Frage einem Politiker oder einer Politikerin, kriegst du vermutlich sowas zu hören. Die deutsch-italienischen Beziehungen sind in allen Bereichen der bilateralen Zusammenarbeit sehr intensiv. Von der Politik über Wirtschaft und Handel bis zur Wissenschaft und Kultur. Das ist das Ergebnis der historischen, politischen und kulturellen Nähe der beiden Länder, aber auch der außerordentlich engen Beziehungen zwischen ihren Volkswirtschaften und Produktionssystemen, sowie der besonderen Verbindung zwischen ihren Zivilgesellschaften. Auch auf parlamentarischer Ebene findet, etwa mit speziellen bilateralen Freundschaftsgruppen, in den Parlamenten beider Länder ein reger Austausch statt. Merkst du selber, ne? Ja, stell dir vor, deine Partnerin oder dein Partner würden so mit dir kommunizieren. Oder du hättest täglich im Büro mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, die so sprechen. Wie lange würdest du das aushalten, bis du das Gespräch suchst, um eine Änderung herbeizuführen? Und mal angenommen, das wäre im Job ein Dauerzustand, der sich nicht ändern lässt. So, wie lange würde es dauern, bis jemand rausfliegt? In der Politik gibt's eine völlige Überforderung mit solchen geschlossenen Fragen. Hier ein Beispiel, eins von unzähligen, aus der Sendung Maischberger vom 10. Dezember 2024.
So, also, darf ich Sie mal bitten, weil es ja mal heißt, es gibt sehr viele Überschneidungen, auch in Positionen zwischen CDU und AfD. Das geht mit Ja oder Nein, jede einzelne Frage. Sollte Deutschland mehr Milley und Musk wagen, wie Christian Lindner sagt?
Deutschland braucht eine Staatsreform. Wir müssen anfangen, bei uns selber zu sparen.
Wo ist das Ja oder das Nein in der Antwort?
Ja, wir brauchen Friedrich Merz und nicht Musk oder Milley.
Das ist auch kein Ja oder Nein. Ist der Klimawandel menschgemacht?
Selbstverständlich.
Den Klimawandel hat es auch schon vor der industriellen Revolution gegeben. Also ist der Einfluss, den wir jetzt üben können, viel zu gering, als dass wir diese Milliarden und Billionen dafür aufwenden.
Ja oder nein?
Es hat ihn immer schon gegeben, auch schon vor dem Menschen. Wahrscheinlich hat der Mensch auch einen Einfluss. Aber es geht um die Frage, ob der Mensch einen Einfluss darauf hat, das zu stoppen. Darüber reden wir ja.
Okay.
Ja, Philipp Amthor von der CDU und Beatrix von Storch von der AfD. Beide sind nicht in der Lage, kurze und eindeutige Antworten zu geben. Und es ist immer dieselbe Leier. In jedem Interview wird das wiedergegeben, was die Berater vorbereitet haben, was man entsprechend auswendig gelernt hat. In jedem Interview wortgenau, immer und immer wieder, anstatt auf die Frage zu antworten, die gestellt wurde. Da darf sich doch niemand mehr in der Politik wundern, dass die Wahlberechtigten sich abwenden und keine Lust mehr auf das Gesabbel haben. Und ganz oft beobachte ich das aber auch, dass die Personen, die das Interview führen, damit ziemlich überfordert sind. Obwohl das doch von vornherein klar ist, dass da vorgefertigte Antworten kommen, die nicht oder wenig auf die Frage einzahlen. Da sage ich doch, liebe Medienanstalten, bitte schult euer Personal für solche Interviews. Politikverdrossenheit bezeichnet eine negative oder neutrale Einstellung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber politischen Objekten. Ja, warum Objekte? Weil es halt eben nicht nur um Politik geht. Es geht auch um Parteien und eben Politikerinnen und Politiker. Wir wurden in den letzten Jahren daran gewöhnt, Gesichter zu wählen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und warum kommen da die Beraterinnen und Berater der Spitzenpolitiker nicht auf die Idee, diesen Gesichtern mal beizubringen, wie man ordentlich kommuniziert, wie man wieder die Nähe zum Volk findet? Ja, wichtig ist manchmal vielleicht auch ein Vier-Augen-Prinzip. Das zeigt eine Nachricht von Bundesministerin AD Julia Klöckner, CDU. Die schrieb kürzlich bei Instagram, Zitat, für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht AfD wählen, dafür gibt es eine demokratische Alternative, die CDU. Zitat Ende. Puh, ja, der braucht eine Sekunde, um zu wirken. Einmal nachdenken, bevor man sowas raushaut, Frau Klöckner. Es ist gut gemeint, aber nicht gleichzusetzen mit gut gemacht. Die Verdrossenheit, die äußert sich dann eben in diesen sinkenden Wahlbeteiligungen und der wachsenden Skepsis gegenüber politischen Akteuren. Und auch eine Abnahme des Engagements in politischen Diskussionen und Organisationen. Gerade die Abnahme des Engagements hängt sicherlich auch mit der zunehmenden Gewalt gegen Politiker und Politikerinnen zusammen. Insbesondere auf kommunaler Ebene. Ich habe das ja eben schon gesagt, wir wurden in den letzten Jahrzehnten daran gewöhnt, dass wir Gesichter wählen. Und das macht es ziemlich einfach, ein Feindbild zu kreieren. Da kommt dann eine Fehlleistung und der politische Gegner nutzt das voll aus. Eben auch schon angeklungen, das Heizungsgesetz von Robert Habeck. Absolut keine Meisterleistung, sicher nicht. Sagt er inzwischen ja auch selbst. Und damit hat er echt vieles an Vertrauen verspielt. Und das hat er versucht, jetzt langsam wieder zurückzugewinnen. Und die Bild, die AfD und andere springen da natürlich aber voll drauf. Da wird einfach, ja, die Fakten werden verdreht, es werden Fakten ausgelassen, es wird stark vereinfacht und schon ist so eine politische Kampagne gegen eine Person fertig. Und statt sich da sachorientiert und konstruktiv der Sache anzunehmen, wird das Bild vom Kinderbuchautor in die Welt gesetzt, der keine Ahnung von Wirtschaft hat. Das eine hat mit dem anderen halt überhaupt gar nichts zu tun und nebenbei wird auch noch eine ganze Zunft, nämlich die Kinderbuchautoren, verunglimpft damit. Ja, aber auch das ist halt alles kein neues Phänomen. Das ganze Thema Politikverdrossenheit oder Verdrossenheit gegenüber Politikern, das ist schon seit Jahrzehnten da. Für eine Bühnenshow, die ich jetzt neulich moderierte, habe ich ein wunderbares Beispiel gefunden. 1979, also kurz vor der Bundestagswahl 1980, da ist Franz Josef Strauß gegen Helmut Schmidt angetreten, da hat Rudi Carrell in seinem Lied »Zu viel Schaum, zu wenig Bier«, ja, das heißt wirklich so, das Thema Politikverdrossenheit thematisiert. Es war also schon vor über 45 Jahren Thema in Musik und Kunst.
In jedem Wahlkampf hören wir Politiker erzählen, bald würde alles besser hier, wir müssten sie nur wählen. Dann wär's vorbei mit Umweltschmutz, mit Not und Inflation. So haut halt jeder auf den Putz, der Wähler kennt es schon.
In dem Lied geht es darum, dass man überall genau hinschauen sollte. Oft erkennt man ja halt Betrug erst auf den zweiten Blick. Also bildlich zu viel Schaum, zu wenig Bier im Glas. Und an vielen Stellen wird halt auch einfach nur geschnackt. Also da ist der Millionär, der sich irgendwie verkauft, obwohl er in Wirklichkeit pleite ist. Und eben Politiker, die viel versprechen, aber nichts davon halten. Es hat ja vielleicht auch seinen Grund. Wenn wir uns ein Wahlprogramm angucken, das ist für die Wähler einer Partei gemacht. Und bei der Wahl gibt's aber selten die absolute Mehrheit, um das dann auch wirklich alles so umsetzen zu können. Also muss man sich Koalitionspartner suchen. Aber kaum jemand erklärt einem vor der Wahl, hey, wenn ich einen Partner für die Bildung einer Mehrheit brauche, dann wird es zu Kompromissen kommen. Das ist nicht schlimm. Wir werden ja versuchen, diese Kompromisse im Sinne aller Deutschen zu erarbeiten und das Land an erste Stelle stellen und nicht die eigenen Befindlichkeiten. Also genau das, was die Ampel gerade falsch gemacht hat. Ja, Und in so Wahlprogrammen, da steckt halt auch ganz viel Werbung drin. Ne? Da muss man ganz genau hinsehen, was ist davon wirklich umsetzbar, was ist mit deutschem Recht vereinbar. Also was muss passieren, damit sich in der Kommunikation und dem Handeln der politischen Akteure etwas ändert? Ich glaube, solange es Politikern um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht, habe ich da wenig Hoffnung. Phoenix hatte 2009 da schon mal ein ganz gutes Format, die Wahlfrage. 30 Sekunden durften da Generalsekretäre von Parteien auf Fragen antworten. Ja, und auch schon damals hat so manche Partei sich die eigene Wahrheit kreiert und die Bürgerinnen und Bürger bevormundet. Die Frage lautete, wie wollen Sie die Bürger wieder für Politik begeistern? Ronald Pofalla, CDU, der stellte damals erstmal klar, dass die Bürgerinnen und Bürger doch begeistert seien und es damit gar kein Problem gäbe. Er schaffte sich dann seine eigene Wahrheit.
Die Bürger sind begeistert von Politik. Sie binden sich nicht mehr so lange an Parteien. Da hat sich ihr Verhalten geändert. Sie sind an Themen interessiert, an Inhalten interessiert und wenden sich dann auch mal wieder von der Politik ab. Und unsere Chance besteht darin, die richtigen Themen nach vorne zu bringen.
Ui, okay. Also die CDU macht alles richtig und sucht halt auch die richtigen Themen raus. Aber die Bürgerinnen und Bürger, die interessieren sich für die falschen Themen. Fällt das jetzt schon unter Realitätsverweigerung? Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was der Merz da in seiner Rede im Bierzelt im Sauerland erzählt hat. Ne? Wenn du mit mir koalieren willst, dann machst du genau das, was ich dir sage, denn das ist das Richtige. Und hör mal auf mitzudenken. So ähnlich klingt das jetzt hier bei dem Pofalla auch, nur dass der eben die Bürgerinnen und Bürger bevormundet und keinen Koalitionspartner. Ja, und die FDP? Schon damals, ähnlich wie jetzt zuletzt in der Ampel, da wird die Schuld erstmal bei den anderen gesucht.
Die Bürgerinnen und Bürger sind zu Recht enttäuscht, wenn man nach der Wahl anderes macht, als was man vor der Wahl sagt. Deswegen ist es auch so unsäglich, wenn der SPD-Vorsitzende behauptet, dass es nicht so wichtig sei, wenn man hinterher etwas anderes tun würde. Die FDP hat bewiesen, dass wir glaubwürdig sind. Sie erinnern sich alle noch an die bemerkenswerte Fernsehsendung mit Gerhard Schröder nach der letzten Bundestagswahl, wo wir ja nur Ja sagen hätten müssen, um das rot-grüne Elend zu verlängern. Wir wollten aber Rot-Grün ausdrücklich aus inhaltlichen Gründen beenden und haben hier Wort gehalten. Ebenso nach der hessischen Wahl mit Frau Ypsilanti. Auf die FDP kann man sich verlassen. Wir machen nach der Wahl das, was wir vorher gesagt haben.
Jaha, die FDP macht alles richtig. Auf die FDP, da kann man sich verlassen. Und erstmal schön auf die anderen Parteien eindreschen. Das war Dirk Niebel, der war damals Generalsekretär der FDP im Jahr 2009. Naja, und da scheint sich bis heute wenig geändert zu haben, möchte man meinen. Und ehrlich gesagt, ich kann total verstehen, dass sich Menschen bei so einem Geschwätz von der Politik abwenden und dann sowas sagen wie, die haben doch eh keine Ahnung vom echten Leben und die machen eh, was sie wollen. Ja, viele Menschen fühlen sich da einfach abgehängt. Und dann gibt's eben die eine Gruppe, die nicht mehr wählen geht und die andere Gruppe, die bei den Populisten hängen bleibt. Beides ist nicht so richtig gut für die Demokratie. Und dazu kommt, das ist zumindest mein Empfinden, dass auch Serien wie House of Cards oder andere politische Serien dazu beitragen, dass Menschen Politik nicht mehr so richtig ernst nehmen und sowieso für einen korrupten Haufen halten, dem es nur um sich selbst geht. In diesem Ausschnitt, da sitzt der Protagonist vor einem Untersuchungsausschuss und anstatt sich zur Sache zu äußern, wird erstmal gegen den politischen Gegner ausgeteilt.
You, for example, Congressman Romero, and your crusade to take me down. Is it for justice? For the good of the nation? Is the truth what you're really after? Or is it for some personal gain? Perhaps to try to fill the small hole in your soul that you sold off a long time ago.
Statt konstruktiv in den Dialog zu gehen, wird ein Monolog gehalten. Und bei dem versucht er erstmal, sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen und die anderen in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist so ein typisches Verhalten. Ja, das ist ein großes Dilemma. Solange sich Politiker von der Oppositionsbank aus das vorwerfen, was sie selber machen, wenn sie auf der Regierungsbank sitzen, wird es vermutlich nie besser. Das ist dann der ewige Kreislauf. Und das lässt sich auf viele Lebenslagen übertragen. Ja, nehmen wir den eigenen Job. Wenn die Geschäftsführung oder eine vorgesetzte Person in der Lage ist, klare Anforderungen und Erwartungen zu definieren und ein konkretes Ziel auszugeben, die Strategie des Unternehmens gut zu erklären, dann ist doch alles super. Dann ziehen die Mitarbeitenden an einem Strang, gehen in die gleiche Richtung, bringen den Laden vorwärts. Ja, ist das alles eher nebulös mit viel Geschwafel und wenig Fleisch am Knochen? Dann hat man wenig Lust, sich zu engagieren. So geht mir das zumindest. Und wenn mir die Motivation fehlt, dann geht's nicht vorwärts. Wenn dann noch Mitdenken verboten wird und aus der Chefetage diktiert wird, was die Mitarbeitenden zu tun und zu lassen haben, dann kann's eigentlich nur noch richtig schief gehen. Führung ist wichtig, ne? Nicht falsch verstehen. Aber Anarchie ist auch nicht die Lösung. Am Ende geht es doch um das Miteinander und nicht um das sture Gegeneinander. Wir sind also gespannt, wie es weitergeht. Spätestens Ende Februar werden wir wissen, was wir uns da ins Haus holen. Naja, und schon Ende Januar, da werden wir wissen, was RTL in den Dschungel geholt hat. Es gibt eine neue Staffel, ich bin ein Star, holt mich heraus. Ich bin sehr gespannt, was dieser Jahrgang so kann.
Rune redet, der Reality-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören. Lass mich gerne wissen, ob dir die Folge gefallen hat und welche Gedanken du zu diesem Thema hast. Nutze dazu einfach die Kommentarfunktion auf roneredet.substack.com. Da kannst du auch gleich deine Mailadresse hinterlassen, damit du nichts mehr verpasst. Jeden Mittwoch gibt's eine frische Folge. Weitere Infos findest du natürlich auch in den Shownotes und bei Instagram oder YouTube @roneredet. Tschüss!